Ja, wir haben im letzten Jahr schon relativ viele Folgen gemacht, in der wir behauptet haben, es gäbe für bestimmte Krankheiten neue Hoffnung. Aber was sollen wir machen? Die Welt ist einfach so gut. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, einer der beiden Menschen, die unsere Folgen schneiden, hat neulich gesagt, das kann doch nicht sein. Also das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Jede Woche, stimmt nicht, aber das war der Eindruck, jede Woche habt ihr irgendwie neu Wunderheilungen in Sicht für irgendeine schwere Krankheit. Wo bleiben denn die ganzen Dinge? Und ich habe dann ihm erklärt, dass es eben schon so ist, dass wir, wenn wir über Studien sprechen oder über Experimente, die sehr vielversprechend sind, natürlich nicht wissen, wie lange es dauert, bis das Ganze dann sozusagen so überprüft wurde oder die Medikamente wirklich vielen Leuten zugänglich sind oder ob man nicht vielleicht doch noch was entdeckt, warum es dann eben nicht klappt oder andere negative Folgen hat. Aber dass wir vielleicht in einem neuen goldenen Zeitalter der Medizin leben und es einfach so ist, dass wir ganz früh schon über Dinge sprechen, die in 5 oder 10 Jahren selbstverständlich sind und wo dann alle sagen, wow, das hat uns wirklich vorangebracht. Und jetzt machen wir das auch, und zwar zum Thema Parkinson.
Genau. Und wir hatten auch genau schon über die tiefe Hirnstimulation bei Parkinson gesprochen. Darüber haben wir eine Folge gemacht. Bei Parkinson glaube ich nicht, sondern bei Schädelhirntrauma. Mhm. Aber die tiefe Hirnstimulation ist ja eine Sache, die ist mittlerweile nicht mehr wirklich experimentell. Die ist gerade bei Parkinson schon Standard. Es gibt da sehr eindrucksvolle Bilder von Leuten, die also wirklich bei Parkinson also ausgesprochenen Tremor haben, der so ausgeprägt ist, dass sie keine Kaffeetasse mehr an den Mund führen können, weil dann der Kaffee überall ist, nur nicht mehr im Mund oder gar nicht erst im Mund angekommen ist. Und dann drücken die auf einen Knopf und dann ist die Hand plötzlich ruhig. Und sie können ein ganz normales Leben mit eben dieser Hand führen. Und diese grundsätzliche Technik der Stimulation, also der elektrischen Stimulation sehr kleiner Bereich im Gehirn, gibt es nicht nur bei Parkinson, sondern auch bei Depressionen oder bei Zwangsstörungen und möglicherweise auch bald oder schon bei chronischen Schmerzen. Was wir heute ganz kurz besprechen können, ist, dass man diese Methode modifiziert hat. Und zwar in einer Weise, die fast naheliegend ist und sehr plausibel sehr viel besser hilft. Das ist der entscheidende Punkt.
Also das ist ein Teil von dem, was man, glaube ich, so personalisierte Medizin nennt. Ne? Also dass man eben etwas nimmt, was grundsätzlich funktioniert und dann an die individuellen Gegebenheiten eines speziellen Patienten, eines speziellen Körpers anpasst.
Genau. Erzählt wurde im Netz zum Beispiel die Geschichte einer der Studienteilnehmer. Es war eine ganz kleine Studie mit 4 Leuten. Das ist natürlich völlig irrelevant und daraus lassen sich keine großen Versprechungen ableiten. Aber große Hoffnungen dann schon, zumal es eben hochplausibel ist, was sie gemacht haben. Also ein 39-jähriger Skater, also ein richtig sportlicher und im Gleichgewicht offensichtlich brillanter Typ, bekommt erste Parkinson-Symptome, das entwickelt sich und es entwickelt sich schlimmer. Und dann, das wurde eben sehr drastisch beschrieben, also der hatte Phasen, da kann er Skateboard fahren. Und er hat Phasen, da braucht er einen Krückstock oder, wie man eleganter sagt, eine Unterarm-Gehstütze, um überhaupt laufen zu können. Mhm. Und dieses Phasenhafte ist eben auch das Entscheidende bei dieser Krankheit oder ein typisches Merkmal, nicht bei allen, aber bei vielen, dass du also wechselst zwischen Phasen maximaler Steifigkeit, du kannst dich also nicht richtig bewegen, und Phasen unwillkürlicher, überbordender, unkontrollierbarer Bewegung. Und der Gedanke hier ist jetzt einfach, dass du in diesen verschiedenen Phasen möglicherweise eine andere Hirnstimulation brauchst. Was ja plausibel ist, weil du in einem Fall willst du es ja eher unterdrücken und im anderen Fall willst du es ja eher stimulieren. Und genau das haben sie eben bei dieser Studie gemacht. Sie stimulieren das Gehirn weiterhin, genauso wie sie es vorher gemacht haben, aber sie leiten gleichzeitig so EEG-artig Aktivitätsmuster im Gehirn ab. Und abhängig von dem Aktivitätsmuster des Gehirns reagiert dann dieser Stimulator durch mehr oder weniger intensive Stimulation.
Ja, also soweit ich weiß, ist das eben so, dass da im Prinzip wahrscheinlich dasselbe Gerät, was stimuliert, eben auch Feedback bekommt, also Daten bekommt, was jetzt die Stimulation mit dem Patienten macht. Vielleicht eben auch schon Informationen, was vorher die Nerven gemacht haben, bevor stimuliert wurde. Und wenn man dann stimuliert, gibt es quasi eine Feedbackschleife, dann kann man wieder sehen, ah, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann versucht ein Algorithmus, sie sagen, hast ja irgendwas mit KI zu tun, aber die meisten Algorithmen heute werden ja als KI bezeichnet, weil man einfach mehr Forschungsgeld dafür bekommt. Aber auf jeden Fall gibt es ein Programm, was das mehr oder weniger auswertet und dann versucht einen für diesen Patienten oder für diese Patientin optimale, was will man sagen, Stimulationskurve oder so, also jeweils in einer bestimmten Situation die richtige Stimulation zu finden.
Genau, also wenn das Wort Algorithmus auftaucht, dann schalte ich ab, weil ich es intuitiv wirklich immer noch nicht verstehe.
Ein Algorithmus ist einfach letzten Endes nur eine Regel. Also wenn ich dir sage, nimm eine Tüte mit M&Ms, mache sie auf, Entnehme einen M&M, nehme ihn in den Mund, zerkaue ihn, schlucke ihn herunter und wenn dein Mund leer ist, greife wieder in die Tüte, nimm den nächsten M&M und dann machst du das immer, bis die Tüte alle ist, dann schmeißt du sie in den Müll. Dann habe ich dir einen Algorithmus gesagt, wie man eine Tüte M&Ms isst. Und wenn man das Ganze in einer Programmiersprache macht, dann heißt diese komplexe Regel oder sozusagen eine Vorschrift, wie etwas erfolgen soll, einfach Algorithmus. Gerne geschehen.
So, und dieser Algorithmus muss dann eben lernen, aus den Signalen abzuleiten. Also es ist jetzt nicht so einfach, dass man ein EEG anguckt und dann weiß man, jetzt hat der Patient eine Bewegungsphase oder eine Steifheitsphase. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch von Gehirn zu Gehirn sehr unterschiedlich, das weiß ich aber nicht sehr genau.
Also man müsste quasi die individuellen Merkmale, Trigger oder so kennenlernen von einem Patienten.
Genau, und das wäre dann die Aufgabe des Algorithmus, diese Signale zu verstehen und dann eben in einen Befehl an diesen Stimulator umzusetzen im Sinne von viel stimulieren oder wenig stimulieren oder jetzt gar nicht stimulieren. Bisher ist es so, dass eben immer 24 Stunden am Tag in gleicher Form stimuliert wurde. Und das würde man dann eben ersetzen. Und wenn die Patienten in einer Phase, in der sie eben sehr steif sind, würde eben stark stimuliert und in einer Phase, in der sie eben diese unwillkürlichen, schwer kontrollierbaren Bewegungen haben, würde eben wenig oder gar nicht stimuliert. Und das Elegante bei diesem Verfahren ist jetzt, die Patienten merken nicht direkt, ob der Stimulator jetzt an ist oder nicht. Diese Stromstöße kannst du nicht spüren. Das kannst du auch deswegen nicht spüren, weil das Gehirn keine Schmerzrezeptoren hat. Das merkst du also nicht. Du kannst von außen das Ding anschalten oder abschalten. Du merkst nur das Resultat, aber nicht, dass es an- oder abgeschaltet ist. Und dann hat man eben bei diesen Leuten, bei diesen Vieren, nochmal betont, sehr, sehr kleine Studie.
Ja, ja, klar.
Da hat man eben bei diesen Vieren diese sozusagen dosierte, reaktive Stimulation an- und abgeschaltet. Also die hatten einmal die Dauerstimulation, wie es üblich ist, und sie hatten eben einmal die Stimulation, wo eben der Algorithmus gelernt hat, wie er reagiert.
Ja, die dynamische, sagen wir doch mal.
Sehr gut, die dynamische Stimulation. Und dann haben 3 von 4 sehr eindeutig gesagt, dass sie den Unterschied im positiven Sinne merken, dass sie also wirklich spüren, dass jetzt dieses dynamische Verfahren läuft und es ihnen darunter deutlich besser geht. Und der eine eben einfach skaten konnte, statt mit dem Krückstock rumzulaufen. Und das ist natürlich schon sehr begeisternd, weil es auch total logisch ist, dass wir nicht in allen Phasen dieser Krankheit die gleiche Therapie brauchen oder die gleiche Stimulationsintensität.
Das könnte eine Quelle sein, weil viele Parkinson-Kranke und auch viele Ärzte, die sich um sie kümmern, das ja auch beklagen, dass eben oft sehr hohe Dosen von Medikamenten verschrieben werden, um eben bestimmte Probleme in bestimmten Phasen abzufangen, womit man sich dann aber für andere Phasen oder auch für andere Dinge, die man mit dem Gehirn eben regelt, für den emotionalen Haushalt zum Beispiel, kognitive Fähigkeiten, sich auch Nachteile einhandelt, weil die Dosis sich eben nur daran orientiert, ganz bestimmte Symptome sozusagen zu unterdrücken oder möglichst klein zu halten. Und das könnte ja durchaus auch eine Alternative sein, wenn das eben so dynamisch reguliert wird, dass man an bestimmten Stellen weniger machen muss, ja, oder negative Effekte auffängt. Also das wäre ja die Hoffnung dieser, wie du zu Recht sagst, sehr kleinen Studie noch.
Wobei es ja auch so ist, dass bei Parkinson grundsätzlich fehlt ein Botenstoff, nämlich Dopamin im Gehirn. Der wird einfach nicht produziert. Und diesen Botenstoff gibt man eben als Tablette dazu. Den gibt man in einer etwas anderen Form, also nicht als Dopamin, sondern als L-Dopa. Das ist eine Form, die verstoffwechselt wird und die erst in dieser anderen Form überhaupt die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Das heißt, aus dem Blutkreislauf ins Gehirn gelangen kann. Aber all diese Wirkstoffe, man hat noch ein paar Alternativen, die dann ergänzend oder stattdessen oder so, all diese Wirkstoffe wirken eine gewisse Zeit und dann irgendwann lässt das nach. Und da ist diese Stimulation natürlich eine sehr gute zusätzliche Hoffnung, diese dosierte oder dynamische Stimulation, zumal, weil es diesen Gewöhnungseffekt in dieser Form, glaube ich, nicht gibt. Und das macht sie natürlich sehr attraktiv.
Jetzt muss man natürlich rausfinden, du hast gesagt, 3 von den 4 haben berichtet, dass da was klappt. 4 ist eben keine große Zahl, aber trotzdem 1/4 der Leute, bei denen es nicht funktioniert, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber vielleicht ist es eben so, weil die Algorithmen noch nicht clever genug sind zum Beispiel oder auch die Stimulationsmethoden noch nicht clever genug sind, um allen zu helfen. Ne? Das wäre jetzt interessant.
Genau, und es wurde ja auch beschrieben, dass dieser Algorithmus sehr unterschiedlich lange brauchte, um diese Muster zu lernen. Also bei einem dauerte es nur 2 Wochen und dann funktionierte es und beim anderen dauerte es sehr viel länger. Also das Gehirn spricht sehr komplex. Das Gehirn spricht nicht so, dass man sagen könnte, wenn an der und der Stelle eine Gruppe von Neuronen aktiv ist, dann heißt es das und das. Erstens ist das schon mal nicht richtig und zweitens, wenn man das dann bei dir erkundet hätte, wäre es bei mir wiederum ganz anders. Das macht die Sache ausgesprochen kompliziert und für Menschen, die nicht so klug sind wie ein Algorithmus in der Erkennung von irgendwelchen merkwürdigen, komplexen Mustern, also diese Algorithmen können das lösen. Und je besser sie werden, desto besser.
Und das haben wir ja gesehen, wir haben auch eine Folge gemacht über dieses neue Gehirninterface von der Firma, die Elon Musk unter anderem auch finanziert hat. Und da war das ja so, dass die Verbindungen dieses Chips, den man eingesetzt hat, haben sich gelöst oder wurden gekappt. Und dann hat der Patient gesagt, naja, dann implantiert mir einen neuen Chip. Und die Forscher bzw. die Programmierer haben erstmal gesagt, nee, wir gucken mal, ob wir nicht ein Software-Update machen können. Und dann war diese andere Variante, die sie ausprobiert haben, dieser andere Algorithmus, jetzt weißt du ja, was das bedeutet, so viel besser, dass sie sich tatsächlich sparen konnten, einen neuen Chip ins Gehirn zu implantieren. Also da muss man ja auch sagen, offensichtlich sind wir im Zeitalter, wo man dann eben mit Software sehr viel machen kann, auch wenn die Hardware nicht so gut ist. Und ganz, ganz spannend in dem Artikel fand ich, ich weiß nicht, ob dir das klar war als Neurologe, aber einer der Forscher hat ja gesagt, wir beobachten und steuern jetzt gar nicht einzelne Gehirnzellen. Wahrscheinlich geht das auch gar nicht, aber er sagte, wir gucken halt immer Gruppen von denen an. Und er verglich das dann mit so einer Masse Zuschauer bei irgendeiner Sportveranstaltung. Er sagte, wenn die Neuronen sich synchronisieren, wenn sie also alle zur gleichen Zeit feuern, also Impulse abgeben, dann ist das ein bisschen eben wie so eine Masse Leute in einem Stadion. Und er sagt, bisschen Synchronisation ist gut, aber wenn die zum Beispiel alle das Gleiche machen, wenn also das gesamte Netzwerk zur gleichen Zeit irgendwie anfängt, sagen wir mal, seinen Fußballgesang anzustimmen oder so, dann ist das auch gar nicht gesund, weil das Gehirn dann eben damit beschäftigt ist, sozusagen diesen Gesang zu singen und ansonsten gar nicht viel Informationen verarbeitet. Das fand ich ein ganz interessantes Bild.
Moment, wenn ganz viele Zellen das Gleiche machen, dann hast du ein sehr großes Problem, ja. Und das nennt sich epileptischer Anfall.
Okay, ja.
Das ist genau das, was bei einem epileptischen Anfall passiert. Mhm. Also gesund ist, wenn die Zellen jeweils ihren eigenen Rhythmus haben. Und die Ableitung, wie beim EEG oder so, die ist natürlich so unfassbar grob, dass du einfach nach Häufungen suchst, nach Aktivitätshäufungen. Da sind dann aber immer mehrere Millionen Neuronen gleichzeitig mit beteiligt. Also wir sind unfassbar weit davon entfernt, einzelne Neuronen abzugreifen. Wir gucken in ein Fußballstadion, aber wir gucken mit einer getrübten Linse. Wir sehen also wirklich, da müssen schon 100 Leute ein weißes T-Shirt nebeneinander anhaben, damit wir einen weißen Flecken grob erkennen können.
Du hast es studiert, ich nicht. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es würde vielleicht auch gar nicht so viel bringen, ein einzelnes Neuron zu betrachten. Also wenn Teile des Gehirns ausfallen, ganz oft übernehmen andere Teile einfach dann deren Funktion und so. Also das Gehirn scheint ja auch nicht so wahnsinnig versessen drauf zu sein, dass dieses eine oder andere Neuron an- oder ausgeschaltet wird, so wie man bei einem Computer alles durcheinander bringen kann, wenn ein Bit falsch ist.
Das stimmt. Und es würde uns aus zweierlei Gründen nicht viel nützen. Erstens, es wäre natürlich ein Traum. Wir würden jedes einzelne Neuron beobachten und wir würden es zeitgleich, also live, in seiner Aktivität beobachten. Das nützt uns aber aus zwei Gründen erstmal nichts, weil erstens brauchen wir die Verbindung von dem Neuron. Das Neuron selber sagt eigentlich nicht viel. Es reagiert, aber wenn wir nicht wissen, mit welchen anderen Neuronen es am liebsten interagiert, dann nützt uns diese einzelne Aktivität nichts. Und dann wird es eben nochmal viel komplizierter. Und das Zweite ist, dass jedes einzelne Neuron spielt nicht nur in einem Orchester mit einer Million anderen, sondern gleichzeitig spielt es noch in einem anderen Orchester mit einer anderen Million anderen Neuronen und in einem dritten, vierten, fünften. Also ich habe im Berliner Museum für Medizingeschichte, da in der Pathologie, ich weiß nicht mehr von wem, aber der Spruch war sinngemäß, das menschliche Gehirn ist viel zu kompliziert, um vom menschlichen Gehirn verstanden zu werden. Und ich befürchte, dass das auch so bleibt. Das fände ich aber eigentlich ganz beruhigend. Ich glaube, wir können staunen, wir können es bewundern, aber im Innersten verstehen können wir es nicht.
Gab es nicht mal so ein Motto, erkenne dich selbst? Also du würdest dann quasi sagen, das ist gar nicht möglich.
Naja, du kannst die Billigversion erkennen, die dir selber bewusst ist von dir. Aber die hochkomplexe Version aus den vielen Versionen, aus denen du zusammengesetzt bist, das ist, glaube ich, wirklich nicht möglich. Und irgendwie, wenn man so ein Gehirn in Händen hält, du kennst das Gefühl ja, also ein menschliches, dann wird einem auch irgendwie klar, das entzieht sich schon makroskopisch, das entzieht sich schon von der Form her, das entzieht sich schon von der Struktur her, dem Versuch, es zu verstehen. Also, habe ich ja schon mal gesagt, aber beim Herz, das ist einfach, da verstehst du die Pumpfunktion, das kann man sehen. Zusammenziehen, klappen, Blut rein, Blut raus, das ist schlicht. Lunge oder so, das ist alles nicht wahnsinnig komplex, aber das Gehirn, das ist schon frech, wie das aufgebaut ist.
Also ich kompartmentalisiere da sehr gut. Ich habe zwar kein Gehirn bisher in der Hand gehabt, aber ich denke, selbst wenn ich eins in der Hand haben würde, wäre es, auch wenn ich es besser weiß, trotzdem für mich unglaubwürdig, dass das Ding in meinem Schädel ist und ich damit denke, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich habe ja jüngstens in einer Aufnahme für unseren Film, nicht wegen Krankheit, sondern für einen Film, eine 3-Tesla-Aufnahme von meinem Gehirn machen lassen. Darüber sprachen wir aber, glaube ich.
Genau, und 3-Tesla, auch darüber sprachen wir, aber das vielleicht ganz kurz, wir alle sagen, Moment mal, wieso, was haben die Autos damit zu tun? Nein. Tesla ist eine Eigenschaft benannt nach Nikola Tesla. Und zwar bezeichnet das, glaube ich, die Stärke eines elektromagnetischen Felds. Und 3 Tesla ist eine Einheit dafür, wie stark sozusagen das MRT ist, mit dem man solche Aufnahmen macht. Richtig?
Genau. Und wie gut daraus folgend die Auflösung des Gehirns ist. Und dann haben die aus dieser hochaufgelösten Aufnahme meines Gehirns eine 3D-Rekonstruktion gemacht. Das heißt, ich hatte keine Schnittbilder, sondern ich hatte ein Oberflächenbild. Und ich empfand es geradezu als beleidigend. Ich glaube, das ist auch der richtige Ausdruck. Ich empfand es als beleidigend mir gegenüber, dass ich mein Gehirn so sehen konnte und dass ich die Strukturen, mit denen ich rede, mit denen ich Sprache verstehe, mit denen ich fühle, mit denen ich assoziiere, dass ich diese Strukturen so direkt unmittelbar vor mir sehen konnte. Also reduziert auf diese 1,5 Kilogramm Anatomie, also 1,35 oder so ähnlich, ich finde das beleidigend.
Ja, aber du hast es ja trotzdem gemacht, ne?
Ja, natürlich. Es war auch hochfaszinierend. Es war so, als würde man der eigenen Obduktion zugucken. Es wird meine Wunschvorstellung von meinem Geist nicht gerecht, zu akzeptieren, dass der da wirklich nur da entsteht und nur da ist.
Ich finde es lustig, deine Entrüstung erinnert mich so ein bisschen an, du kennst Douglas Adams bei Allen durch die Galaxis und da gibt es doch den paranoiden Roboter Marvin und Marvin muss ja hunderte Millionen Jahre auf die Crew seines Raumschiffs warten, weil sie ihn einfach vergessen und als sie ihn dann wiedersehen, dann soll er, glaube ich, eine Tür für sie aufmachen oder so. Und er ist total konsterniert. Ich habe ein Gehirn von der Größe mehrerer Galaxien und habe gerade 100 Millionen Jahre gewartet und ich soll euch die verdammte Tür aufmachen. Und so kamst du mir gerade ein bisschen vor.
Ich finde den Vergleich mit Marvin, auch in der Darstellung in dem Kinofilm, nicht ehrenrührig.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.